HR Info. Bilanz.
Für Discounter Aldi war es ein echter Coup. Jedenfalls gehörten die Schlagzeilen zumindest für einen Tag der bekannten Einzelhandelskette. Aldi verlangt Geld für Plastiktüten, hieß es zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung. Kampf gegen die Plastikflut, schrieb dazu die Bild. Viele Umweltschützer geradezu entzückt.
Ich habe ohnehin schon die Stofftüten, insofern bin ich damit einverstanden.
Ich denke, so ein Cent tut niemandem weh und ist so ein kleiner Anreiz, mal ein bisschen drüber nachzudenken.
Die könnten ruhig mehr verlangen. Ja, wir achteten da auf einen Cent.
Es gab aber auch Kritik an der Ankündigung von Aldi. Der Vorwurf, die Aktion sei nichts als Greenwashing. Das Thema in HR Info Bilanz. Mein Name ist Aydoğan Makasci. Einen symbolischen Cent verlangt Aldi jetzt für die Plastiktüten und hat außerdem angekündigt, in den Filialen wiederverwertbare Mehrwegnetze anzubieten. Greenpeace nennt die Aktion eine Verbrauchertäuschung. Statt das gesamte Sortiment auf den Prüfstand zu stellen, präsentiere Aldi nichts als eine Scheinlösung in Sachen Plastik. Die Journalistin und Autorin Katrin Hartmann beschäftigt sich mit solchen öffentlichkeitswirksamen Schachzügen von Unternehmen schon seit Jahren. Sie kennt die Maschen, wie auch Global Player probieren, ihr Öko-Image mit viel Aufwand aufzupolieren. Ich habe mit Katrin Hartmann gesprochen und wollte von ihr wissen, wie sie die Aktion von Aldi sieht.
Naja, Aldi ist ja ein Unternehmen, das sich wie viele andere Unternehmen jetzt als Teil der Lösung inszeniert, als Weltretter inszeniert, aber tatsächlich in Wahrheit Teil des Problems ist, und zwar kein ganz geringer Teil des Problems, denn Aldi verfolgt ja ein Modell, unter dem viele Landwirte, insbesondere in südlichen Ländern, leiden, mit hohem Preisdruck Dinge einzukaufen, um sie billig zu verkaufen. Und wenn sich jetzt Aldi natürlich auf eine Aktion zur Plastikvermeidung stürzt, sind sie natürlich völlig im Zeitgeist, aber das lässt natürlich völlig außer Acht, inwiefern dieses ganze Geschäftsmodell problematisch ist. Und da gehört dieses ganze Plastik dazu. Das heißt, diese Beutelchen da zu bepreisen oder die ein oder andere Verpackung durch angeblich biologisch abbaubares Plastik zu ersetzen. Das klingt super und das finden gerade alle gut, aber das wird weder das Plastikproblem noch überhaupt ein Problem lösen, sondern setzt wieder genau am Ende einer langen Kette der Zerstörung an und will damit natürlich für maximal Aufmerksamkeit sorgen.
Sie haben ja das ein oder andere schon mitbekommen, die ein oder andere Aktion auch verfolgt als Autorin, als Journalistin. Wenn wir so eine Dreistigkeitsskala mal nehmen, von 1 bis 10, wie sehr führt Aldi Ihrer Ansicht nach damit die Kunden an der Nase rum?
Ach Gott, ich habe in den letzten Jahren so viel unglaublich Dreistes mitbekommen, nicht jetzt nur alleine von Unternehmen, sondern auch von einer Politik, die diese Unternehmen gewähren lässt, weil sie ja auch die Verantwortung an den Einzelnen und an die Wirtschaft abgibt. Das ist natürlich schwer zu sagen, aber so ganz grundsätzlich finde ich, was die Problemverursachung angeht, ist Aldi schon sehr, sehr weit vorne. Und je weiter, je größer die Zerstörung ist, desto größer ist natürlich auch das Engagement für Greenwashing, weil man dann einfach nicht mehr als Zerstörer wahrgenommen wird, sondern als Weltretter. Und da würde ich das schon in seinem oberen Mittelfeld verorten.
Also klingt für mich nach einer soliden 7 bis 8 auf der Skala.
Ja, genau.
Sie beschäftigen sich, habe ich eben gerade schon auch kurz angesprochen, viele Jahre als Journalistin und Autorin mit dem Thema Greenwashing. Gab es denn so einen Fall, der Sie wirklich komplett sprachlos gemacht hat?
Ja, ich feiere ja dieses Jahr sozusagen 10 Jahre Greenwashing-Recherche-Jubiläum und ich glaube, mit am sprachlosesten gemacht hat mich der Fall BP, also wie sich der Ölkonzern inszeniert hat als einen Konzern der erneuerbaren Energie, während der ganzen Zeit aber nichts anderes gemacht hat, als das Ölgeschäft weiter zu befeuern und das Ergebnis dieses ganzen Greenwashings, was ja auch dazu geführt hat, dass die Politik dieses Unternehmen hat gewähren lassen, hat zu dieser Katastrophe im Golf von Mexiko geführt, als die Plattform Deepwater Horizon explodiert ist. Und diese Folgen sieht man vor Ort noch heute. Nur kriegt das niemand mehr mit. Das sieht man dann erst, wenn man vor Ort führt. Das ist, glaube ich, so ein Extremfall. Und natürlich alles, was mit Palmöl zu tun hat und all diesen nachwachsenden Rohstoffen, sei es Palmöl, sei es Soja, sei es Zuckerrohr, wo im Übrigen möglicherweise auch diese Verpackungen sein werden. Was mich daran am meisten schockiert, ist natürlich dieser unglaubliche Graben, der zwischen der Behauptung liegt und dem, was am anderen Ende der Welt tatsächlich passiert. Und das passiert ja immer dort, wo wir es nicht sehen können.
Warum machen Unternehmen das? Also nach allem, was ich gelesen habe, geben Unternehmen im Prinzip lieber Geld aus, um sich grün zu waschen, als tatsächlich in Nachhaltigkeit zu investieren. Warum?
Naja, wir müssen die Frage, glaube ich, mal ganz einfach stellen oder beziehungsweise umdrehen. Wenn Unternehmen tatsächlich Profite machen könnten, indem sie wirklich ökologisch und sozial gerecht produzieren, herstellen, ihre Rohstoffe beziehen würden, warum sollten sie was anderes machen als das? Dann könnten wir uns diesen ganzen Nachhaltigkeitszirkus ja im Prinzip sparen. Mhm. Es ist genau andersrum. Man macht Profit, indem man möglichst günstig Rohstoffe einkaufen kann, indem man möglichst günstig Produkte beziehen kann, die man dann weiterverkaufen kann. Und das geht nicht ohne diese Folgen. Das geht nicht ohne Menschenrechtsverletzungen zum Teil. Es geht nicht ohne Arbeitsrechtsverletzungen. Es geht nicht ohne Umweltzerstörung. Und natürlich ist es sehr viel einfacher, wenn Unternehmen das bisschen Öko-Engagement, das sie dann haben, irre aufblasen. Dazu haben sie ihre gut ausgestatteten Werbe- und PR-Abteilungen. Und das andere, warum sie das tun, ist natürlich, um nicht von der Politik behelligt zu werden.
Über die Politik will ich gleich nochmal mit Ihnen reden. Um nochmal kurz auf die Unternehmen zurückzukommen, gibt es denn wirklich im Kern gar nichts, was die tun? Also mit anderen Worten, gibt es unter den ganzen schwarzen Schafen, so nenne ich die jetzt mal, wirklich kein Positivbeispiel, das ihnen untergekommen wäre?
Es sind alles keine schwarzen Schafe. Sie agieren ja alle in einem System, in dem das, was sie tun, ein ethisches, aber kein juristisches Verbrechen ist. Ja. Was diese Unternehmen tun, ist legal. Und das ist genau die Frage, die wir stellen sollten. Wir sollten nicht nach irgendeinem etwaigen guten Beispiel suchen, denn Unternehmen sind ja keine Personen, die aufgrund ethischer, moralischer Entscheidungen handeln. Das sind Konzentrationen von Macht. Diese Macht haben sie erlangt dadurch, dass sie einen extremen Einfluss auf die Politik haben, sie dahin zu treiben, wo sie sie haben wollen. Stichwort Autoindustrie nur zum Beispiel. Da ist der Lobby-Einfluss wie bei vielen anderen Unternehmen sehr groß. Wir sollten uns tatsächlich die Frage stellen, warum ist es erlaubt, warum ist es möglich, dass der Großteil der Produkte in den Warenhäusern eben mit Umweltzerstörung, mit Klimazerstörung, mit Menschenrechtsverletzungen zu tun hat.
Bei all den Lügen, die Sie gehört haben, gibt es da verschiedene Arten von Lügen? Also gibt es da eine Möglichkeit, das zu kategorisieren in irgendeiner Form?
Ich glaube, man kann eine ganz einfache Regel aufstellen. Je zerstörerischer ein Produkt, desto größer ist das Engagement, das Grün zu waschen. Je weiter weg die Rohstoffe wachsen oder produziert werden, ebenso desto größer ist eben das Engagement von Unternehmen, das Grün zu waschen. Da sprechen wir über Palmöl, da sprechen wir über Soja als Futtermittel. Wir sprechen über Textilien, die in den Fabriken hergestellt werden und über die Stoffe, die aus Baumwolle hergestellt werden oder Kunststoff hergestellt werden. Also all diese Dinge, die massenhaft hergestellt werden, die einen riesigen Überfluss kreieren, der irrsinnig viele Rohstoffe braucht, der billige Arbeitskraft braucht. Das ist das Prinzip, wie diese Art des Wirtschaftens funktioniert. Und diese Unternehmen haben selbstverständlich festgestellt, wir kriegen das alles immer mehr mit. Ich meine, wir haben viel mehr Zugang zu Informationen, was Palmöl-Monokulturen, was Zuckerrohr-Monokulturen oder Soja-Monokulturen in den Ländern des Südens anrichten, was der Bergbau dort anrichtet. Und natürlich müssen sie darauf reagieren. Und das ist natürlich die Art und Weise, wie viele Unternehmen das tun, während sie natürlich gleichzeitig die Politik auch davon zu überzeugen, dass sie das selber machen, dass sie in keinster Weise reguliert werden müssen.
Jetzt hatten Sie vorhin schon kurz angesprochen, große Unternehmen, die sind gesetzlich dazu verpflichtet, nachhaltig zu wirtschaften. Die müssen über ihre Bemühungen auch regelmäßig berichten. Ist das denn glaubhaft, so wie das gerade geregelt ist, oder hat das eher symbolischen Wert?
Es sind riesige Schlupflöcher dabei. Also wir sind weit davon entfernt zu sagen, wir haben ein Gesetz, ein Lieferkettengesetz. Wir haben eine anständig umgesetzte Leitlinie für Wirtschaft und Menschenrechte, wie sie ja die Vereinten Nationen vorschreiben oder umsetzen wollen. Wir sind weit davon entfernt, und das ist natürlich ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut, wir sind weit davon entfernt, diese Forderung umzusetzen, dieses Binding Treaty der Vereinten Nationen, also einer verbindlichen Menschenrechtspflichten für die Unternehmen. Das ist dann tatsächlich so, dass auch die deutsche Regierung auf UN-Ebene versucht, diesen Ansatz zu torpedieren. Und wenn wir darüber nachdenken, was würde denn passieren, wenn Unternehmen in ihrer Lieferkette tatsächlich mal bestraft werden dafür, wenn sie Menschenrechte verletzen, wenn sie Flüsse verschmutzen, wenn sie die Lebensgrundlage zerstören, wenn sie Land rauben und all diese Dinge, eine endlose Liste an Schäden, die da angerichtet werden, dann würde sich diese Art des Wirtschaftens möglicherweise, oder nicht nur möglicherweise, sondern würde sich diese Art des Wirtschaftens ganz sicher nicht mehr lohnen. Es ist aber umgekehrt so, dass je mehr Zugriff diese Unternehmen eben auf billige Arbeitskraft, auf Fabriken und Plantagen in Ländern, wo die Rechtslage völlig unterschiedlich ist und den Unternehmen in die Hände spielt, haben, dann ist es möglich, dort eben auf die Art und Weise Rohstoffe zu beziehen oder Arbeit auszulagern, wie das im Moment passiert.
HR Info. Bilanz.
Als besonders ausbeutend gilt weltweit die Textilbranche. Angestellte, die zum Beispiel in Bangladesch unter widrigen Bedingungen T-Shirts nähen, damit sie bei uns für 2 Euro im Regal liegen können. Der Geldbeutel, der dankt's. Um in der Öffentlichkeit besser dazustehen, kommen auch Klamottenproduzenten mit vermeintlich nachhaltigen und fortschrittlichen Konzepten um die Ecke. Ein Stichwort in diesem Zusammenhang: Upcycling, die Wiederverwertung von Altkleidung. Oft mehr Schein als Sein, berichtet Sabine Frühbus.
Annika und Tammy aus München lieben neue Klamotten. Doch eigentlich haben sie schon viel zu viel davon.
Ja, gefällt mir nicht mehr so ganz. Genau, deswegen gebe ich es weg.
Ja, das ist irgendwie nicht so meine Farbe, habe ich festgestellt.
Nee, stimmt.
Deswegen gebe ich es weg.
Sie wollen ihre Kleider aber nicht wegwerfen, sondern recyceln. Viele Modeketten nehmen mittlerweile gebrauchte Kleidung zurück und werben damit, dass sie sie sogar upcyceln, also noch hochwertigeres daraus machen. Aber geht das überhaupt? Und wie sinnvoll ist es, etwa aus alten PET-Flaschen neue Schuhe oder Textilien zu fertigen? Wir sind bei der Firma Soex bei Leipzig, wo die Altkleider landen. Was gut erhalten ist, wird hier aussortiert und als Secondhand-Ware weltweit weiterverkauft. Der Rest kommt in den Schredder und wird zu Dämmmatten und Füllungen für Autositze verarbeitet. Doch könnte man hieraus nicht auch ein neues Garn spinnen? Das wollte der Textilwissenschaftler Kai Nebel von der Hochschule Reutlingen wissen und hat mit seinem Kollegen einen Test gemacht.
Das ist einfach keine Garnfestigkeit da, weil die Fasern viel zu kurz sind. Durch das Aufbereiten sind die zerrissen.
Das funktioniert einfach nicht.
Damit es einigermaßen funktioniert, muss man rund 50% Frischfasern hinzugeben. Außerdem eignen sich nur ungefärbte Stoffe, die noch dazu aus nur einem Material bestehen. Was dann herauskommt, ist ein Recyclinggarn, das aber deutlich gröber ist als ein neues. Unmöglich, hieraus ein feines Shirt zu machen. Von einem Upcycling wie in der Werbung kann also keine Rede sein.
Das ist doch auch ein ziemliches Greenwashing oder einfach auch eine geschickte Marketingkampagne. Weil aus einem funktionierenden, kompletten Textil, nur weil es eine Saison getragen wird, die gesamte Textilstruktur zu zerschreddern oder zu zerschmelzen, um dann wieder ein anderes Textil zu machen, also aus einer Jacke eine Hose zu machen, halte ich also für den größten Unsinn.
Besser soll es mit alten PET-Flaschen gehen. Kai Nebel hat auch das untersucht. Die Plastikflaschen können tatsächlich zu feinen, hochwertigen Fasern verarbeitet werden. Allerdings, der Energieverbrauch ist immens und die Produktion findet in Asien statt. Die weiten Transportwege verschlechtern zusätzlich die Ökobilanz. Kai Nebels vernichtendes Urteil:
Da wäre es fast sinnvoller, die PET-Flasche zu verbrennen, um wenigstens die Energie wieder zurückzugewinnen, als immer noch mehr Energie in andere Produkte zu stecken, die sowieso vielleicht unsinnig sind oder die kein Mensch braucht.
Tatsächlich brauchen tun Tammy und Annika neue Kleidung nicht, aber haben würden sie sie gerne. Doch statt ins nächste Geschäft gehen sie lieber auf die Kleidertauschparty von Green City. Denn hier werden ihre Klamotten wirklich recycelt, indem sich jemand anderes darüber freut. Und auch sie das ein oder andere neue Lieblingsteil für sich entdecken.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Wie den Kunden glaubhaft machen, dass sich das Unternehmen um die Umwelt kümmert, um faire Bezahlung und menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Dahinter steht ein Konzept, Corporate Social Responsibility oder kurz CSR. Der Frankfurter Arvid Lüth berät Unternehmen auf diesem Gebiet und erklärt, was sich ganz genau hinter diesen Überlegungen verbirgt.
CSR, denken manche, ist sowas wie PR, tu Gutes und rede darüber, vor allem darüber reden und bisschen was Gutes tun. Das ist nicht so, sondern das ist ganz klar eigentlich auch definiert von der Europäischen Kommission. Es heißt, ich leiste einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite übernehme ich Verantwortung für die negativen Auswirkungen meiner Geschäftstätigkeit.
Das Konzept ist über ein Vierteljahrhundert alt. Fast so lange arbeitet auch Arvid Lüth in der Branche. Über all die Jahre ist er ein echter Überzeugungstäter geblieben. Er glaubt daran, die Unternehmenswelt mit seiner Arbeit verbessern zu können. Dabei ist Lüth sich sicher, dass viele Arbeitgeber grundsätzlich gute Absichten haben.
Eigentlich haben Unternehmen ja auch immer einen Zweck. Und dieser Zweck ist, ein gesellschaftliches Bedürfnis zu erfüllen. Und dieses CSR-Konzept oder unternehmerische Nachhaltigkeit bedeutet dann, dass wir den Unternehmenszweck wieder näher ranführen an das, was ein Unternehmen eigentlich tun sollte. Also nicht Profite zulasten Dritter erwirtschaften, sondern für die Gesellschaft ein bestimmtes Bedürfnis zu erfüllen.
Naiv ist Lüth nach all den Jahren in seiner Branche aber auch nicht. Er will zwar nicht konkret mit dem Finger auf Unternehmen zeigen, die seiner Meinung nach nur pseudoökologisch unterwegs sind, also nichts als Greenwashing betreiben, aber er hat für sich eine Faustregel festgestellt. Je größer ein Unternehmen, desto schwieriger die Nachhaltigkeit.
Da glaube ich, dass es sowas gibt wie too big to be sustainable, weil ich glaube, dass Unternehmen inzwischen eine Größenordnung angenommen haben, wo sie diese Verantwortung gar nicht mehr übernehmen können, die sie haben, durch negative Auswirkungen, durch mögliche Störfälle. Und das ist bei allen Unternehmen der Fall, die sich da stark konzentriert haben.
Für Verbraucher ist es oft schwierig nachzuvollziehen, wie sehr sich ein Unternehmen um faire Arbeitsbedingungen oder den Umweltschutz bemüht. Dabei helfen sollen Siegel. Eines der bekanntesten, der Blaue Engel.
Mitte der 70er Jahre alarmieren amerikanische Forscher die Weltgemeinschaft über eine unsichtbare Gefahr, die Erde bedroht. Die Zerstörung der Ozonschicht, ausgelöst durch Fluorchlor-Kohlenwasserstoffe. Die Wissenschaftler empfehlen einen weltweiten Produktionsstopp. Die Industrie stellt sich quer, auch in der Bundesrepublik. FCKW-freie Sprays, praktisch nicht umsetzbar. Doch dann nutzt der Innenminister den Tag der Umwelt für ein kleines Exempel.
Eine TÜV-Plakette für saubere Umwelt, das gibt es seit heute. In Bonn verliehen vom Innen- und Umweltminister Gerhard Rudolf Baum an drei deutsche Spraydosenhersteller. Sie verwenden Druckluft oder ungefährliche Treibgase, die Ozonschicht der Erde nicht zerstören. Die Umweltplakette soll ein Gütezeichen für viele andere Produkte werden. Ein Anfang ist jetzt gemacht.
Es folgten Auszeichnungen für asbestfreie Bremsbeläge, für bleifreie Korrosionsschutzanstriche, für abwasserentlastende Kaltreiniger in Autowerkstätten und Waschanlagen. Den 1978 von der Bundesregierung initiierten Blauen Engel tragen heute über 12.000 Produkte und Dienstleistungen, die Umwelt möglichst wenig belasten sollen. Eine hart erkämpfte Zahl. Denn der Engel stieß bei manchen Herstellern und beim Handel nicht immer auf helle Begeisterung.
Es gibt längst einen unkontrollierten Wildwuchs von Siegeln. Manche taugen mehr, manche weniger. Beim einfachen Besuch im Supermarkt ist für die Kunden kaum zu sehen, welche Produkte fair produziert wurden und welche nicht. Wie einen besseren Blick dafür bekommen, das habe ich Katrin Hartmann gefragt.
Als erstes mal aufhören, sich als Konsument und Verbraucher zu bezeichnen. Denn das ist eine rein ökonomische Kategorie, in der wir uns zu etwas reduzieren, das nur kaufen, wegschmeißen, neu kaufen und den Unternehmen Gewinne verschaffen soll. Natürlich müssen wir bestimmte Dinge kaufen, weil wir nicht alles selber herstellen werden und herstellen können. Aber die Siegel sind genau eine Abkürzung dafür, hochkomplizierte Produktionsketten und Lieferketten mit einem einfachen Button als Unbedenklichkeitsversprechen zu reduzieren.
Wenn ich das jetzt nicht kann, mal eben auf so eine Plantage fahren zum Beispiel und zu gucken, wie sind da tatsächlich die Bedingungen, wie kann ich denn trotzdem Unternehmen beim Versuch zu täuschen entlarven? Also ohne, dass ich mich wirklich tagtäglich eingehend mit dem Thema beschäftigen müsste.
Es ist ja jetzt wirklich seit 10 Jahren mein Hauptberuf, mit diesem Thema zu beschäftigen. Und da schlackern mir noch manchmal die Ohren, wie perfide Greenwashing ist und wie undurchsichtig das ist. Weil, wie gesagt, wir können nicht alle auf Palmölplantagen rumstiefeln. Und das wollen wir auch sicher alle nicht. Es gibt diese Möglichkeit nicht wirklich, weil das ist ja der Sinn des Greenwashings. Es ist ja der Sinn, dass wir aufhören, darüber nachzudenken. Es ist ja der Sinn der Sache und von Greenwashing. Und deswegen ist es ja auch so gut gemacht, dass wir Widersprüche, die wir kennen, überbrücken Und darin sind wir natürlich auch ziemlich gut, indem wir natürlich unser schlechtes Gewissen nicht haben wollen, sondern Widersprüche, die überwunden werden. Widersprüche zu überwinden ist ein ganz großer Teil des Greenwashings und deswegen kommt das auch so gut an. Die wirklich allerkleinste Regel ist, je mehr wir in Wahrheit wissen, dass etwas schädlicher ist, desto weniger ist es wahrscheinlich, das Schädliche gut zu machen. Das ist, glaube ich, vielleicht der wichtigste Punkt auch bei Greenwashing, dass Greenwashing versucht, das Schädliche als Rettung und Lösung zu verkaufen.
Da würde ich gerne einhaken tatsächlich. Warum gibt es denn nach Ihrer Erfahrung so viele Menschen, die offenbar dazu bereit sind, offensichtliche Lügen wider besseren Wissens zu glauben, nur weil sie eben geschmückt werden mit so ein paar Keywords wie ökologisch beispielsweise?
Ich glaube, das ist tatsächlich gesellschaftlich tief verankert, diese Hoffnung, dass sich doch nicht allzu viel ändern muss, dass wir alle so weitermachen können wie bisher.
Sind wir Gewohnheitstiere, bequem?
Wir leben alle im gleichen System, das uns das möglich macht. Der Politikwissenschaftler Ulrich Brandt und sein Kollege Markus Wissen bezeichnen das ja als imperiale Lebensweise. Also das heißt, in einem System zu leben, wissend, dass diese Schäden produziert werden, aber zu glauben, dass wir ein Recht auf bestimmte Dinge hätten, dass wir das Recht auf viel Konsum haben, dass wir das Recht auf viel Autofahren, viel Fliegen und all diese Dinge haben. So sind wir groß geworden, das ist uns eingeimpft, das ist eine Lebensweise, die uns allen attraktiv erscheint. Und das ist natürlich wirklich ein großer psychologischer und auch natürlich mentaler Prozess, da zu sagen, nee, das ist eigentlich... Dieses Recht haben wir nicht. Und dieses Recht, das nehmen wir auf uns auf Kosten anderer, die unter diesen Folgen leiden. Und wir sehen sie nicht leiden in der Regel, weil das ganz weit weg in den Ländern des Südens passiert. Das andere ist, dass wir auf der anderen Seite die Hoffnung gibt, dass alles anders wird. Und dieser Graben wird überbrückt eben durch, und deswegen fällt es Greenwashing so leicht, da anzudocken, überbrückt, indem man sagt, nee, das Schlechte gibt es auch in Gut. Und das ist ein total attraktiver Ausweg natürlich.
Welche Rolle spielen denn in dem Zusammenhang Werbeträger? Ich frage, weil Sie sich ja ganz gerne abarbeiten, auch an Nestlé, an Nespresso und an George Clooney.
George Clooney ist natürlich ein wunderbares Beispiel dafür, eine Zielgruppe anzusprechen, die ja schon ein höheres Ökobewusstsein hat, die besser verdient, die vermutlich besser gebildet ist, die George Clooney eben aus dem Kino kennt, der ja immer selbstironisch ist. Und dass der so ein Quatschprodukt wie Nespresso-Kapseln, die aus Alu bestehen, und Alu ist ja nun einer der schädlichsten Rohstoffe, die es gibt. Und durch diesen Nespresso-Kapsel-Kaffee, alleine in Nespresso, 8000 Tonnen schwerer Müllberg jedes Jahr entsteht. Der mit seiner Selbstironie und der jetzt dann irgendwie in so einer Ritterrüstung, in so einer Werbung dafür wirbt, dass irgendwie womöglich irgendwie dieses Alu vielleicht ins Recycling kommt, das ist total attraktiv.
Sie, wir auch, sehen eigentlich jeden Tag die Auswirkungen unseres Konsumverhaltens. Sie haben das ganz eindrücklich auch auf Ihren diversen Recherchereisen vor Ort ja erlebt und gesehen. Wie lange kann das aus Ihrer Sicht so weitergehen, dass wir so auf Kosten der Natur, auf Kosten der Umwelt auch leben?
Naja, wir sehen ja im Moment schon, dass es so nicht weitergehen kann. Also der Klimawandel ist ja schon da. Also wir sollten als erstes mal aufhören, das als Zukunftsproblem für unsere Kinder und Enkel zu betrachten. Denn der Klimawandel ist da, der ist auch insbesondere in vielen Ländern des Südens. In Bangladesch kann man das ganz erschütternd beobachten. Und wenn man mit Leuten spricht, dann läuft einem wirklich kalt den Rücken runter, was das bedeutet. Er ist schon da und die Folgen sind auch schon da. Und auch hier schwappt das langsam rüber mit den heißen Sommern und den Waldbränden und all dem. Ich bin ja nicht so ein Freund von Apokalypsenzeichnen, weil ich glaube, dass das eher lähmt. Aber die Leute haben, glaube ich, schon verstanden, dass das so nicht länger weitergeht.
Katrin Hartmann wehrt sich gegen apokalyptische Szenarien. Auch wenn es um die Umwelt noch so schlecht steht und auch wenn unsere Lebensweise noch so ausbeutend ist. Manchmal hilft eben nur eine Portion Humor, wie die Kollegen von Extra 3 zeigen.
Sie wissen, es muss heute wirklich alles nachhaltig sein. Ja, Nachhaltigkeit ist ganz wichtig und wenn irgendwo Nachhaltigkeit draufsteht, ist ja meistens nur Greenwashing drin. Greenwashing bedeutet ja, Produkte, die eigentlich umweltschädlich sind, werden als grün verkauft. Bekannt ist die alte Greenwashing-Aktion von Krombacher mit Günter Jauch. Sie erinnern sich, gemeinsam saufen für den Regenwald, ein Riesenwerbekuh. Jahrelang haben wir alle versucht, die Erde wieder gesund zu trinken. Und ich muss sagen, ab 2 Promille wirken die Umweltprobleme dann tatsächlich auch nicht mehr ganz so groß. Oder nehmen Sie Nespresso, diesen Kapselkaffee von Nestlé. Diese tollen Kapseln aus Aluminium sind wirklich auch ökologisch. Eine unheimlich tolle Sache, es ist nachhaltig. Fragen Sie George Clooney.
You know, I've been working with Nespresso for a lot of years now, and I've been to Costa Rica. There's a sustainability project with Nespresso that's surpassed by no one. Nobody in the world does it like they do.
Keiner macht so wie Nestle. Nestle hat ihn extra mit dem Privatjet nach Costa Rica geflogen, um dem Clooney zu zeigen, hier, die Bohnen werden von den Kindern nach höchsten Qualitätsstandards selektiert und dann mit Wasser aus dem Nestle-Sozialbrunnen gereinigt und dann liebevoll in die Aluminiumkapseln einmassiert. Da kann man ruhig mal Werbung für machen.
Das war HR Info Bilanz. Die Sendung gibt's auch als Podcast zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Mein Name ist Aydoğan Makasci.